Also, ich habe viel Kraft und Leben durch die Bücher von Kenneth Hagin erfahren. Aber in der Gemeinde wird diese Lehre als Irrlehre bezeichnet. Wie verhalte ich mich? Nun, das ist doch ganz einfach. Du prüfst all die Lehren, die du bei ihm findest in seinen Büchern, und seine Hauptmessage ist Glauben. In jedem Buch am Ende steht, Gott hat ihm den Auftrag gegeben, die Botschaft des Glaubens wiederherzustellen. Und genauso wie hier diese Person das sagt, diese Lehre über was Glauben ist, wie Glaube zustande kommt, was Glaube wirkt, was damit alles zusammenhängt, hat mein geistiges Leben enorm bereichert. Und ich bereue nichts davon. Ja? Und wenn die Gemeinde das als Irrlehre bezeichnet, wenn es sich überhaupt lohnt, darauf einzugehen, ich würde sagen, welchen Punkt siehst du in seiner Lehre, der nicht biblisch ist? Ja? Das Hauptproblem bei Kenneth Hagin sehe ich nicht in dem, was er gelehrt hat, sondern in den vielen wichtigen Dingen, die er nicht gelehrt hat. Aber das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, weil er eben diesen Auftrag hat und er hat diesen Auftrag erfüllt. Ja, aber es braucht nicht nur die Lehre des Glaubens. Das Problem ist, dass aus seiner Lehre dann eine Gemeindebewegung entstanden ist, Word of Faith, und die schwört auf das und auf nichts anderes. Da gibt es keine Seelsorge, da gibt es keine Jüngerschaft, da gibt es keine Ältesten. Viele wichtige Dinge gibt es nicht bei ihm. Und die Gemeinden, die jetzt sagen, Kenneth Hagin und sonst nichts anderes, haben alle eine Schlagseite. Sie sind kalt. Keine Wärme, keine Seelsorge, keine Jüngerschaft und all diese Dinge. Und das macht eine sterile Gemeinde. So, das Problem ist nicht, was er gelehrt hat, sondern wir müssen aus anderen Quellen wichtige Dinge dazu tun. Ja? Und wenn Leute einfach pauschal sagen, das ist ihr Lehrer, wenn es sich lohnt, wenn die Leute noch einigermaßen offen sind, ich würde sagen, komm, wir schauen mal konkrete Aussagen an. Was in der Bibel siehst du als verkehrt an? Und vielleicht findet man dann Dinge, obwohl diese starke Betonung auf Prosperity war bei Kenneth Hagin nicht. Die kam dann hinterher mit Copeland und anderen und ist dann völlig entartet. Und also heute Copeland, ich kann mir den nicht mehr angucken. Nee. Da wird mir schlecht. Ja? Aber vor 30 Jahren eine Serie von Copeland, The Integrity of God's Word, die Integrität des Wortes Gottes, die hat mein Leben revolutioniert. Was ist das Wort Gottes? Wie wirkt das Wort Gottes? Was heißt es, dass das Wort Gottes über allen anderen Wörtern steht? Das war der Hammer. Ja? Aber was heute Copeland macht und seine Geschichte mit dem Papst und Ökumene und all diese Dinge, der hat völlig den Plan verloren. Ja, völlig den Plan verloren und macht Dinge, wo man sagen kann, Herr, erbarmlich, erbarmlich. Aber das hat nichts mit Kenneth Hagin zu tun, obwohl er sich als ein Schüler bezeichnet. Aber das ist ja oft so, dass die Schüler dann in Dinge hineingehen, wo der Vater gar nichts mit zu tun hatte. Okay, und wenn in der Gemeinde Leute das so sehen, liebe Bruder, liebe Schwester, lebe den Glauben, zeige den Glauben. Und wenn Leute sagen, wie kannst du so leben, habe ich bei Kenneth Hagin gelernt. Und dann, wie, da kann man was Gutes lernen? Ich dachte, das ist Irrlehre. Viele Leute sind schnell bereit, statt sich mit Inhalten zu beschäftigen, Etiketten draufzukleben. Irrlehrer, das irgendwie. Ja, aber machen sich nicht die Mühe, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich würde mich sehr weise verhalten. Ich würde nicht überall erzählen, Kenneth Hagin hat einen wichtigen Beitrag in meinem Leben geleistet, sondern das ist ja das Wort Gottes, das er gelehrt hat, das der Heilige Geist benutzt hat und hat mich gesegnet. Und gut ist es. Und segne die Ignoranten. Mehr würde ich damit nicht machen. Aber halte du fest, was du bekommen hast, was gut und was hilfreich ist. Gute Frage.
Also schwierig, eine Ordnung zu haben.
Es geht nicht, ne? Das ist kreuz und quer durch die Botanik. Ich habe es ja gesagt. Was ist das Problem mit Johannes Hartel? Oh, was für eine wichtige Frage. Was für eine wichtige Frage. Dazu solltest du verstehen zunächst mal den fundamentalen, unüberbrückbaren Unterschied zwischen Protestantismus und Katholizismus. Da geht es nicht um Gewänder, um Papst oder um Zölibat. Es geht um eine grundlegende Frage. Wie steht die katholische Kirche zur Bibel? Sie sagt, die Bibel ist Gottes Wort, genau wie Protestanten. Und dann ist ja alles gut. Ha, pass auf, es geht weiter. Sie sagen, genauso wichtig wie das geschriebene Wort Gottes ist die Tradition. Und beides ist heilig und beides kommt aus dem Heiligen Geist und deswegen müssen wir beides annehmen. Das Problem ist, dass die Tradition an ganz wesentlichen Stellen dem Buch Gottes widerspricht. Und in der Praxis ist es eben so, dass die Tradition ihren Glauben prägt und nicht das Wort Gottes. Nehmen wir so eine simple Sache wie, Bibel sagt, durch Buße und Glauben wirst du Kind Gottes. Katholische Kirche sagt, durch Besprenkeln des Babys wird das Baby ein Kind Gottes. Beides kann nicht richtig sein. Entweder das eine oder das andere. Du kannst nicht an beides glauben. Das geht nicht. Entweder oder. Ja? Oder Fegefeuer. Wo kommt Fegefeuer her? Es ist nicht in der Bibel. Weißt du, was Fegefeuer ist, ja? Oder wer weiß nicht, was Fegefeuer ist? Nach dem Tod kommst du ins Fegefeuer und musst bezahlen für deine Sünden, obwohl dir die Gott schon vergeben hat. Was ist denn das für ein Zeug, ja? Und das ist eine sehr lukrative Geschäftsidee, weil es gibt die Messen für die Toten. Und die haben die wundersame Kraft, den Toten schneller durchs Fegefeuer zu schieben. Ja, wirklich. Ja? So, also du hast ein bisschen Geld gespart, willst dir einen schönen Urlaub machen, jetzt stirbt die Oma. Und der Priester sagt, na, jetzt werden sie ja ordentlich Messen in Auftrag geben, damit Oma schnell durch Fegefeuer kommt. Du hast sie ja lieb. Ne? Und pass auf, da gibt es die kleine Messe. Ich sage jetzt mal, ich habe nicht genau die Preise im Kopf. Sagen wir mal, die kleine Messe kostet 50 Euro. Die große Messe mit Orgel ist zwar etwas teurer, aber die hat mehr Power, mehr Schubkraft. Ja? Also jetzt überleg mal, wie du Oma was Gutes tun kannst. Das klingt jetzt ganz lustig, aber es werden unermessliche Reichtümer gescheffelt, alleine mit diesem Ding der Messe. Und das ist eine Lüge, die kommt aus den Apokryphen. Das Fegefeuer ist nicht im Neuen Testament, nirgendwo oder in der Bibel. Bis zum heutigen Tag. Die Lehre der katholischen Kirche hat sich nicht geändert. Die kann sich auch nicht ändern, weil das alles angeblich von Gott ist und Dogmen und Lehren, die sie verkündet haben, können sie nicht wieder zurücknehmen. Die haben sich sowas von festgelegt wegen der Unfehlbarkeit des Papstes. Der hat also, wenn er ex cathedra spricht, das heißt also offizielle Lehrmeinung verkündigt, der hat das Recht, ein Dogma, also einen Glaubensgrundsatz zu formulieren, der nicht anfechtbar ist. Du kannst nicht kommen als Katholik und sagen, aber sündlose Geburt von Maria, das steht nicht in der Bibel. Maria im Gegenteil in der Bibel sagt, sie braucht ein Heiland. Ist egal, da ist das Dogma der sündlosen Geburt, das ist ja die unbefleckte Empfängnis. Ja? Das bezieht sich auf die Geburt von Maria, sie ist ohne Sünde geboren. Das war angeblich notwendig, damit sie den Heiland gebären konnte. Ja? Das ist aber nicht in der Bibel. In der Bibel ist Maria eine Sünderin, die einen Heiland braucht. Ja? Okay, also da sind Dinge, die widersprechen an grundlegenden Stellen dem Worte Gottes. Und es gilt die Tradition, es gilt nicht das geschriebene Wort. Wiewohl sie sagen, jawohl, Bibel ist eingegeben vom Heiligen Geist, ist die Wahrheit. Aber in der Praxis ziehen sie ihre eigenen Lehren, die sie irgendwann gebastelt haben, die irgendwer sich ausgedacht hat, die irgendwer mal erlassen hat, die ziehen die dann vor. Und deswegen passt Protestantismus und Katholizismus niemals zusammen. Wir sagen Bibel alleine, das ist sola scriptura. Die Bibel alleine ist der Maßstab, der unveränderliche, absolute Maßstab, um zu entscheiden, was im Glauben wichtig ist und ob es richtig ist oder nicht. Das entscheidet die Bibel, nirgendwer sonst. Aber die Kirche sagt, wir entscheiden das. Und hat im Laufe der Jahrhunderte bewiesen, dass sie von diesem vermeintlichen Recht reichlich Gebrauch machen. Du musst verstehen, Jesus nachzufolgen heißt, an dieses Buch zu glauben. Das kann ich jetzt nicht weiter erklären, aber das ist absolut wichtig. die Autorität, die Wichtigkeit, die Bedeutung des Wortes Gottes zu verstehen. Jesus hat an dieses Buch geglaubt, jedenfalls an das Alte Testament. Ja? Und die Apostel haben an die Authentizität des Wortes Gottes geglaubt. Und wir sind die Nachahmer, wir müssen das Gleiche tun. So, und jetzt kommt Johannes Hartel und er sagt, jawohl, ich bin Katholik von ganzem Herzen. Ich stehe zum Papsttum, zu allen Dogmen und zu allen Erlässen und zu allen Lehren der katholischen Kirche, inklusive Marienverehrung und all die Dinge, weil ich halt Katholik bin und, so sagt er zu Recht, verpflichtet bin, ja diese Dinge zu glauben. Ein Katholik muss diese Dinge glauben. Der wird sogar mit Strafen bedroht, wenn er diese Dinge nicht glaubt. Das ist ein unglaublich autoritäres System, was dir himmlische Strafen androht, wenn du diese Dinge in Frage stellst. Auch wenn die völlig hirnrissig sind. Ja? Maria blieb immer Jungfrau. Die Bibel sagt, sie hatte Söhne und Töchter. Ja? Dann werden daraus Cousins gemacht. Weil es muss ja stehen bleiben, sie ist auch nach der Geburt von Jesus Jungfrau geblieben. Es ist einfach krass. Okay, und das ist das Problem. Das Glaubensfundament von Johannes Hartel ist verkehrt. Unabhängig von diesem Glaubensfundament sagt er viele gute Dinge. Der kann über Gebet lernen, hat da von Kansas alles mitgenommen und lehrt viele gute Dinge. Aber sein Glaubensfundament ist völlig verkehrt und er bekennt ganz offen, der Glaube an die Kirche ist etwas, was mir Sicherheit und Stabilität gibt. Ich kann dir ein Interview zeigen, das ist heute noch im Internet erhältlich. Und da sagt er, es kann mal passieren im Laufe des Glaubenslebens, dass wir eine Schriftstelle verkehrt auslegen. Aber da habe ich die Sicherheit der Kirche, die hat jahrhundertelange Erfahrung und ich richte mich nach dem, was die Kirche sagt. Vergleiche das mit Luther. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wenn ich nicht durch die Bibel überzeugt bin, kann ich nicht widerrufen. Aber Herr Hartel muss sagen, wenn der Papst es gesagt hat, hat der Papst es gesagt und ich muss es und ich will es und ich werde es glauben. Sein Glaubensfundament stimmt nicht mit unserem Glaubensfundament zusammen. Auf diesem Glaubensfundament gibt es manche einzelne Aussagen. Es gibt sogar einen Satz von Johannes Hartel, den ich gerne zitiere. Dort sagt er, oder ja, in einem Teaching, Kritik ist nicht böse, sondern ein Akt der Liebe. Amen dazu. Wenn das nur endlich mal die charismatische Szene beherzigen würde und glauben würde. Ja? Wir haben aus Kritik was Böses gemacht. Du hast den Kritikgeist. Wer hat das schon mal gehört, so ein Ausdruck? Kritikgeist. Das heißt, du wagst es, Fragen zu stellen. Warum macht ihr das? Warum lehrt ihr das? Warum sagt ihr das und die Bibel sagt was anderes? Das ist Kritik, das darfst du nicht. Und da preise ich ihn für diesen Satz und benutze den sehr gerne und benutze erstmal den Satz und später sage ich, von wem der dann kommt. Also auf dem falschen Fundament kann der manche gute Sachen sagen. Auch die katholische Kirche bis vor kurzem war sehr stark in dem Thema Homosexualität, gleichgeschlechtliche Beziehungen, das bröckelt jetzt alles und das bricht jetzt zusammen. Jetzt machen sie voll mit dieser Frühsexualisierung und diesem ganzen Wahnsinn. Aber bis vor kurzem waren sie in bestimmten ethischen Fragen absolut sattelfest. Und da können wir sagen, ja, das ist wunderbar. Wir sehen das auch so mit Abtreibung und so weiter oder Scheidung, ja. Aber das ist nicht der Kern des Evangeliums. Der Kern des Evangeliums ist, was ist ein Christ? Wie wird jemand Christ? Wie lebt jemand als Christ? Und als katholische Kirche bekommst du Gnaden durch den Priester. Wir bekommen Gnade von Jesus. Wir brauchen keine Mittler, weil Jesus ist der Mittler. Deswegen brauchen wir keinen Mittler, der uns mit Jesus vermittelt. Maria, ja, die uns angeblich zu Jesus bringt. Nein, wir haben Jesus. Wir haben direkten Zugang zu ihm. Das sind fundamentale Unterschiede. Und wenn du das näher studieren willst, dann rate ich dir, kauf sein Buch Katholisch als Fremdsprache. Da erklärt er, wie er katholisch versteht. Und du wirst an vielen Seiten die Hände im Kopf zusammen sagen, lieber Johannes, das viele Studieren hat dich irre gemacht. Okay, das ist das Problem mit Johannes. Er ist ein sehr netter Mensch. aber er möchte nicht gerne kritisiert werden. Ich habe mich bemüht, ihn zu treffen. Sag, komm Johannes, trink einen Pott Kaffee, machen die Bibel auf und wir gucken uns mal Sachen an. Dafür hat er keine Zeit. Hat auch auf meine Fragen nicht geantwortet. Ich habe ihm Fragen gestellt. Ja? Ich habe gesagt, wie ist das mit Medjugorje? Im Internet war ein wunderbarer Artikel, wo du Medjugorje, weißt du, was Medjugorje ist? Ja, ein Marienwallfahrtsort in Bosnien-Herzegowina. Wo du Medjugorje in den höchsten Tönen rühmst und sagst, es geht gar nicht um Maria, das geht um Jesus. Und wo du busseweise junge Leute nach Medjugorje gefahren hast, stehst du heute noch dazu? Keine Antwort und der Artikel ist weg. Wenn ich ihn nicht gesichert hätte, den gibt es nicht mehr. Vielleicht noch in irgendwelchen Sicherungsarchiven im Internet, ja immer gesichert. Da würde man es wahrscheinlich noch finden, aber da habe ich keine Zeit für, mich damit zu beschäftigen. So, wenn es ihm zu eng wird, ist er draußen. Ne? Und will sich nicht stellen diesen Fragen. Ich habe mich bemüht und habe gesagt, wir treffen uns und wir gucken mal in die Bibel. Will er nicht. Ich habe einen Artikel geschrieben als Antwort auf sein Buch. Ich habe auch seine Antwort veröffentlicht, die Augen öffnet ist, wie ein Politiker. Ja, interessant. Okay, das ist dazu. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ich denke, das sollte reichen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Kann mir noch jemand einen Spezi ausgeben? So, jetzt guck mal. Können Christen dämonisiert sein? Ja. Du kannst alles haben, was du willst. Wenn du dich Pornografie aussetzt und konsumierst das regelmäßig, die Chance, dass du einen unreinen Geist hier anfängst, ist riesengroß. Ich würde sagen, eigentlich 100%. Die zweite Frage ist noch interessanter. Und wenn ja, wie werden wir sie los? Das ist ja viel wichtiger als, wie kriegen wir sie? Wie werden wir sie los? Durch Buße. Buße ist der Schlüssel, dass wir wahr werden, dass wir unsere Sünde bekennen, unsere Sünde verurteilen im Lichte Gottes und verwerfen und sagen, Gott, ich will da raus und hilf du mir und ich will nicht mehr in diese Dinge hineingehen und lehre du mich Disziplin, lehre du mich alles, was es braucht, um dort dem Teufel nicht mehr Raum zu geben. Das Prinzip ist Epheser 4, gebt dem Teufel keinen Raum. Und wenn du siehst, was da steht, durch welche Dinge wir dem Teufel Raum geben, da bist du als erstmal bist du völlig geschockt. Du dachtest ja so ganz schlimme Dinge wie ins Bordell gehen oder terroristischer Überfall oder irgendwelche ganz schwierigen, schweren Dinge. Nein, nein, Zorn, Bitterkeit, Lästerung, Grimm, nicht vergeben wollen. Das sind die Dinge, die dem Teufel Raum geben. Und wenn wir dem Teufel Raum geben, du kannst eins wissen, den nimmt er. Den nimmt er. So, wie ist die Antwort, wie werden wir sie los? Durch ein heiliges Leben. Da schätze ich so unseren gesegneten Reinhard Bonnke. Auf einem heißen Ofen sitzen keine Fliegen. Das ist in einem Satz so komprimiert ausgedrückt. Brenne für Jesus, lebe ein heiliges Leben und mit den Dämonen hast du keinen Trouble. Ja? So, es gibt viele Befreiungsdienste und ich muss sagen, ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber, weil da wird getrommelt und da werden auf die Dämonen eingehauen und das Ganze dient dazu, dir glauben zu machen, die Dämonen sind das Problem. Nein, die Sünde ist das Problem. Die Dämonen sind die Folge der Sünde. Beschäftigen wir uns mit Sünde auf die Art und Weise, wie die Bibel sagt, dass wir uns mit Sünde beschäftigen, dann ist es ein leichtes. Jeder Christ hat doch Autorität über Dämonen. Die Frage ist, warum gehen deine Dämonen nicht, wenn du ihnen gebietest im Namen Jesu? Wieso funktioniert deine Autorität nicht? Weil du Händchen hältst mit dem, den du angeblich loswerden willst. Und das funktioniert halt nicht. Gott rettet uns von unseren Feinden, nicht von unseren Freunden. Und wenn du Sünde liebst, egal was das jetzt ist, ja, Dann machst du die Tür auf und diese Viecher kommen und sie belästigen dich, sie quälen dich und machen alles mögliche Schlimme mit dir. Das Problem sind nicht die Dämonen. Das Problem ist ein unheiliger Lebensstil. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, also wenn ich jetzt am Montag wieder meine Stunde habe mit diesem jungen Mann, der frei werden will, ich werde wiederholen vom letzten Mal, warum hast du noch diese Probleme? Weil Wahrheit fehlt. Wahrheit macht frei. Du bist noch nicht frei. Das heißt, es fehlt Wahrheit. Wenn die Wahrheit da wäre, wärst du schon frei. So, du brauchst Wahrheit. Nicht den vollmächtigen Mann Gottes, der in der Nacht mit dir betet und da irgendwelche Dämonen niederringt. Das ist absolut lächerlich. Das ist lächerlich. Dadurch geben wir den Eindruck, was sind das für mächtige Biester? Dämonen sind wie Hunde. Die stößt man weg. Da weg jetzt! Und nicht irgendwie, wir kämpfen und die widerstehen und es geht hin und her und im Morgengrauen endlich, wenn wir schon fast erschöpft sind, dann geht der Dämon. Das kann passieren, aber dann nur, weil du ihn müde gemacht hast. Und wenn dein Patient zu Hause ist, in der Haustür wartet er schon und springt wieder auf. Weil er nicht gegangen ist, weil ihm das Recht entzogen wurde durch Buße, sondern er ist gegangen, weil du ihn müde gebetet hast. Und dann kommt er wieder, weil das Recht immer noch da ist. Verstehen wir, es geht nicht darum, wer ist stärker, Jesus oder der Teufel, sondern die unsichtbare Welt funktioniert auf Rechte. Wenn du nicht vergeben hast, ist eine Tür da für den Feind und er wird die nutzen. Und er sagt, ich brauche nicht gehen, weil du mir die Erlaubnis gibst durch deine Sünde. Das ist der Punkt.
Amen.
Okay, also ich bin sehr, sehr skeptisch mit diesen speziellen Befreiungsdiensten. Ich glaube, jeder sollte Jüngerschaftstrainer werden. Und im Rahmen von Jüngerschaft kommt auch mal das Thema Dämonen dran. Aber auf eine gesunde biblische Art und Weise, gebt dem Teufel keinen Raum. Gut. Ja, hier ist auch noch einmal eine Frage, die hatten wir eigentlich schon. Kann in einem wiedergeborenen, geisterfüllten Christen ein Dämon sein? Na klar. Na klar. Aber die sagen dann, ja, wie kann das sein? In meinem Geist wohnt der Heilige Geist, da kann doch nicht nur ein anderer Geist sein. Dämonen sind in deinem Körper, nicht in deinem Geist. Die sind in deinem Körper oder meinetwegen auch, die sitzen nur auf der Schulter, gibt's auch, ja. Aber sind deine treuen Begleiter und flüstern die Lügen ins Ohr und so weiter. Also ein wiedergeborener Christ, jeder, der eigentlich intensiv Seelsorge und Jüngerschaft macht, hat Erfahrungen mit diesen Mächten gemacht und weiß, da können die Evangelikalen erzählen, was sie wollen. Ein Christ kann keine Dämonen haben. Absolut, er kann. Er kann alles haben, was er will. Er kann einen Heiligen Geist haben, er kann auch unreine Geister haben, was er will. Wie geht man damit um, wenn man nicht mit einer Sicht der Ältesten oder wenn man mit einer Sicht der Ältesten nicht übereinstimmt? Nun, wie geht man damit um? Mit Sanftmut, mit Demut. Und man geht hin mit aufgeschlagener Bibel, können wir mal reden. Hier lese ich in meiner Bibel so und so. Wieso lehrst du so und so? Ich verstehe das nicht. Kannst du mir das bitte erklären? Nicht indem du in der Gemeinde rumgehst, meine Ältesten sind jetzt ihr Lehrer. Das hilft nicht weiter, das macht die Sache noch komplizierter. Ja, geh du hin. Und wenn er nicht begründen kann, warum er das lehrt und dir zeigen kann, wo du was falsch verstehst, ja, dann nimmst du einen anderen dazu und ihr redet nochmal. Und es kann sein, es gibt keine Lösung und du siehst ganz klar, da ist wirklich etwas, was verkehrt gelehrt wird. Dann musst du bei deiner Sicht bleiben, bei deinen Überzeugungen. Und je nachdem, was das für eine Angelegenheit ist, es gibt heilsentscheidende Dinge, da können wir nicht drüber diskutieren. Ist Jesus Gott? Das können wir nicht diskutieren. Und wenn jemand so etwas behauptet, dann würde ich sagen, okay, verabschiede dich höflich, segne ihn und geh im Frieden. Und such dir eine Leiterschaft, wo du mit übereinstimmen kannst. Aber es gibt andere Dinge, zum Beispiel die Frage Entrückung vor der Trübsal in der Mitte oder am Ende. ist eine wichtige Frage, aber ich würde sagen, lass uns noch ein bisschen Zeit. Das dürfte kein Grund sein für eine Trennung. Ich kenne ehrwürdige Brüder, die einen gesegneten Dienst machen, die glauben etwas, was ich nicht glaube. Ich glaube nicht an Pre-Trip. Ich habe jahrzehntelang an Entrückung vor der Trübsal geglaubt, aber nur deswegen, weil ich Menschen vertraut habe. Als ich anfing, das zu stehen in der Bibel, habe ich gesehen, das gibt's gar nicht in der Bibel. Es gibt keinen einzigen Vers, der das lehrt. Und ich glaube heute das Gegenteil von was ich früher geglaubt habe. Aber weil ich nie die Bibel studiert habe. Aber ich würde nicht die Gemeinschaft brechen mit jemand, nur weil der an Pre-Trip glaubt. Das ist es nicht wert. Ja? Oder jemand glaubt an die Kopfbedeckung der Frauen. Ich glaube nicht daran. Ja? Das sind keine grundsätzlichen Themen, die jetzt zu einem Zerwürfnis führen müssen. Sondern wir müssen schauen, was sind das für Dinge? Wenn jemand sagt, Zungenrede ist immer dämonisch, das ist für mich ein ganz schwerwiegendes Ding. Da sage ich, nee, da halte ich mit Paulus. Und er schätzt das Beten im Geist und er empfiehlt es auch uns. Und so halte ich es mit Paulus und sage, nee, das geht nicht. Das kann ich nicht akzeptieren. So, im Geist der Sanftmut versuchen zu klären. Das wäre meine Antwort. Ja, und dann je nachdem, wie gewichtig die Frage ist, lass uns doch verstehen, Wahrheiten haben nicht alle das gleiche Gewicht. Es ist ein Unterschied, ob jemand lehrt, durch Wasserbesprengung wird das Babykind Gottes. Oder ob jemand sagt, ja, die Frauen sollen den Kopf bedecken. Das hat nicht das gleiche Gewicht. Das eine ist viel, viel grundsätzlicher. Und ich sage, sorry, ich kann nicht in einer Gemeinde bleiben, die so einen Quatsch glaubt. Das geht nicht. Ja, also Nummer 1, Sanftmut. Nummer 2, Demut. Nummer 3, nochmal Sanftmut. Und dann hingehen und versuchen zu klären. Und dann sehen, wie der Prozess weitergeht. Ja? Aber nicht rumgehen und abknallen und ein YouTube-Video machen. Und mein Ältester ist ein Irrlehrer. Jetzt wisst das alle. Bitte lass uns sowas nicht machen. Jemand im Bekanntenkreis ist tief verwickelt in Engelslehre. Sieht überall Engel, spricht mit ihnen und meint, sie müssen ihr dienen. Ist das Irrlehre? Ja, aber ganz heftige Irrlehre. Diese Dame hat das aus der Esoterik mitgebracht, ganz eindeutig. Und nirgendwo in der Bibel sehen wir, dass wir Konversationen haben mit Engel und dass Engel uns dienen müssen. Engel sind unter dem Befehl Gottes. Es gibt jetzt eine neue Lehre, dass wir den Engeln Befehle geben und wir ihnen Aufträge erteilen. Das ist nicht in der Bibel. Und das führt dazu, dass wir mit dämonischen Geistwesen in Kontakt kommen und sie für Engel halten und völlig verblendet sind und in ganz, ganz große Probleme kommen. Was kann man tun, um selbst von dem Einfluss dieser Engel frei zu werden? Wer sagt dir, du bist unter dem Einfluss von Engeln? Du bist Kind Gottes. Gott ist da und wenn du es brauchst in Unfallsituationen oder anderen schwierigen Dingen oder irgendwas, Gott wird seine Engel schicken, die dienen dir. Aber deswegen suchst du nicht Kontakt und hey, wie ist der Name und können wir mal zusammen ein bisschen plaudern oder irgend sowas. Nichts davon. Sondern wir glauben, Engel sind da unter Gottes Befehl, die dienen uns, die helfen uns und dafür preisen wir Gott. Und in seiner Weisheit wird er das schon alles irgendwie machen und wir haben keinerlei Gemeinschaft, die wir suchen. Es gibt heute Kurse, das kommt alles aus der Esoterik, wie wir lernen, mit unserem Engel zusammenzuarbeiten. Das ist hochgradig dämonisch. Und ich rate jedem ernsthaften Christen ab, damit überhaupt irgendwas zu tun zu haben. Und das ist absolut gefährlich. Weil das sind nicht Engel, sondern das sind Dämonen, die sich als Engel verkleiden und die uns völlig in die Irre führen. Und früher oder später werden die uns Offenbarung geben, werden uns Wahrheiten in Anführungsstrichen mitteilen und werden uns völlig in die Irre führen. Weil das ist das Ziel dieser dämonischen Mächte. Also, wer so etwas tut und ist in deinem Einflussbereich, sagen wir mal in deinem Hauskreis oder so irgendwie, der muss schärfstens ermahnt werden. Es ist gefährlich, lass das sein, hör damit auf. Und ich möchte keine Gemeinschaft haben und jemanden als Bruder und als Schwester um mich herum haben, der so einen Quatsch glaubt und praktiziert. Null. Da ist für mich Ende. Schicht. Okay. Verändert das neue Herz unser Denken oder verändert unser Denken das Herz? Corona, ja, Schlange.
Das kannst du weglassen.
Das lassen wir weg.
Nur Stichpunkte, die ich will.
Okay. Also nur dies hier. Das war das Wort der Erkenntnis. Der weiß, was dieserjenige hier geschrieben hat. Sehen wir mal, die Geistesgaben in Aktion. Boah, stark. Wir müssen, wie immer, zu einem Thema das Gesamtpaket anschauen. Ja, es gibt die Verheißung, der neue Bund besteht daran, Gott gibt es ein neues Herz. Hesekiel 36, 26 folgende. Aber bedeutet das, in der Bekehrung haben wir ein komplett reines neues Herz bekommen? Das kann deswegen nicht bedeuten, weil es dann andere Schriftstellen gibt. Das Ziel aller Unterweisung, 1. Timotheus, ist Glaube aus reinem Herzen. Das heißt, wenn wir starten unseren Wandel mit Jesus, wir haben nicht das reine Herz. Das ist das Ziel. Was ist das reine Herz? Wo wahrhaftige Motive sind, wo wir sagen, wir tun das aus Liebe zu Gott und es ist wirklich aus Liebe zu Gott und nicht noch ein bisschen für uns irgendwie abzweigen. So, diese beiden Schriftstellen zusammengenommen zeigen uns schon, okay, ja, was passiert in der Bekehrung? Du hast grundsätzlich eine neue Motivation. Du willst jetzt Gott dienen. Wenn das nicht deine Motivation ist, kannst du dich heute Abend bekehren, weil dann bist du gar nicht bekehrt. Das ist das Merkmal. Ich will jetzt den Willen Gottes. Ich kann das noch nicht, ich muss das lernen, aber das steht fest, ich will das. Das ist ein Merkmal einer Bekehrung. Aber das heißt nicht, dass jetzt von dem Moment an das Herz komplett rein ist. Wieso würde Paulus sonst sagen, Epheser 6 tut nichts um eitler Ehre willen? Also das heißt, als geisterfüllter Christ mit einem neuen Herzen kann ich Dinge tun, um Ehre zu holen von Menschen und um Menschen zu beeindrucken. Das ist nicht ein reines Herz, das ist das Gegenteil. So in diesem kleinen Vers sagt Paulus, lerne den Gott kennen, der Herzen prüft. 1. Thessalonicher 2. Und worum geht's da? Menschengefälligkeit, Menschenfurcht. Um diese Dinge geht es bei diesem Thema reines Herz. Und das ist ein Prozess. Und das hatte was mit Hingabe an die Wahrheit zu tun. 1. Petrus 1, 23. Die Seele gereinigt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Ich habe auch vorhin ein Beispiel gegeben. Ja, ich habe übertrieben, habe wilde Storys erzählt. Und der Herr sagt, das musst du in Ordnung bringen. Du hast gelogen, du hast übertrieben, du hast was erzählt, was nicht an dem ist. Ja, und solche Gehorsamschritte der Buße, das sind Schritte, wo die Gott dann honoriert und arbeitet an meinem Herzen. Es ist ein Prozess. Das Ziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Wir haben das nicht beim Start, wird auch nicht erwartet. Aber es ist ein Prozess und Gott geht von den groben äußeren Dingen immer mehr zu den inneren Dingen des Herzens. Na, erst kommt Rauchen, Pornografie, Alkoholsucht, Lügen, Stehlen und nachher kommen diese diffizilen Dinge des Herzens, Stolz, Menschen beeindrucken wollen, Chef sein wollen, angesehen werden wollen, anerkannt werden wollen und all diese ganzen Geschichten. Das fängt nicht am Anfang an, das kommt nach den äußeren Dingen. Also, es fängt dann, nach meinem Verständnis, Hingabe an die Wahrheit, Gehorsam gegenüber der Wahrheit und dann praktische Schritte gehen. Der Buße, und zwar in konkreten Situationen, die der Herr uns aufträgt. Und es hat auch ganz viel zu tun mit der Art, wie wir denken und wie wir sprechen. Jakobus sagt, wenn wir unsere Zunge nicht zügeln, wenn wir wahllos unsere Gefühle weiter verbalisieren, ich kann nichts, ich bin nichts, ich hab nichts, ich bin schwach, ich bin unfähig, ich bin nichts, ja, falsche Demut, ja, dann betrügen wir unser Herz. Dein Herz ist neutral, das fängt an zu glauben, was du dem erzählst. Es fängt an mit falschen Worten und es betrügt dein Herz. Und deswegen muss unser Wort und unsere Gedanken in Übereinstimmung kommen mit Gottes Wahrheit. Und so wirkt es auf unser Herz. Wen das mehr interessiert, dem empfehle ich ein, wie ich finde, sehr brauchbares Buch. Das heißt nicht vergeblich, wie wir Frucht bringen für Jesus. Da wird in einem Buch erklärt, der Zusammenhang zwischen Herz und Wort. Wie hängt das miteinander zusammen? Ein wunderbares Buch, das der Herr mir einmal in Auftrag gegeben hat und was ich geschrieben habe. Und das kostet dich keinen Pfennig. Aber ich finde, es ist sehr, sehr praktisch und ich empfehle das. Okay. Ist Selbstbefriedigung ohne Pornografie erlaubt? Hier würde ich raten, lass uns anfangen, das Wort zu studieren, was Gottes Gedanken über Sexualität sind. Und Sexualität ist nicht ein Ventil für Stress oder für Langeweile, sondern es ist ein göttliches, wunderbares Geschenk. Liebe zu deinem Ehepartner, in Betonung Ehepartner. Jede sexuelle Betätigung außerhalb von Ehe ist Sünde, ist Unzucht. Deine Zuneigung, deine Wertschätzung, deine Liebe gegenüber deinem Ehepartner auch in diesem wichtigen Bereich auszudrücken. Es ist eine Form des Segnens, des Beschenkens. Okay? Es ist immer partnerbezogen. Es ist nicht ein Ventil für, der Arbeitstag war stressig, jetzt brauche ich irgendwie Erleichterung. Das ist ein völliger Missbrauch von Sexualität. Also da fangen wir an. Wie sind Gottes Gedanken über Sexualität? Und wenn ich die verstehe, dann verstehe ich, warum Selbstbefriedigung dummes Zeug ist und nicht gesegnet ist und nicht der Wille Gottes ist. Weil ich missbrauche dieses Geschenk in einer Weise, wie es nie gedacht ist. Es ist nicht für mich. Es ist etwas, was ich gebe, was ich schenke. Verstehen wir das? Okay. Obendrein würde ich denken, es gibt keine Selbstbefriedigung, ohne sich sexuelle Handlungen mit einem Partner vorzustellen. Das gibt es nicht. Das hat immer was mit Fantasie zu tun. Wenn du schon nicht die Bilder, vielleicht bist du im fortgeschrittenen Stadium, du brauchst gar keine Filme mehr, du hast sie alle gespeichert hier oben und deine Fantasie gaukelt dir irgendwelche Erlebnisse und Erfahrungen vor. Aber Jesus sagt, wer eine Frau ansieht und ihre begehrt, bricht die Ehe. So, es fängt ja nicht in der Tat an, es fängt an mit Fantasie. Ja? Und deswegen gibt es keine erlaubte Pornografie, Selbstbefriedigung. Es ist ein Missbrauch von Gottes Geschenk. Genauso wie Frustessen. Essen ist ein Genuss, den Gott uns erlaubt und schenkt. Ja, das ist ein körperlicher Segen. Aber wir können uns aus Frust, aus Einsamkeit, aus Enttäuschung, wir können uns einen dicken Bauch anfressen. Das ist ein Missbrauch von diesem Geschenk, Nahrungsmittel zu genießen. Das ist genauso verkehrt wie diese Geschichte oder irgendwas anderes, was wir uns ausdenken können. Okay? Reicht das? Können wir alle Geistesgaben empfangen oder waren diese nur für Apostel? Ja, ihr wisst vielleicht, dass es eine ganze Gruppierung gibt unter den evangelikalen Christen, die sagen, die Geistesgaben sind ausgestorben, das hatten nur die Apostel. Diese Deutung ist schon mal völlig verkehrt, weil du Menschen siehst, im Heiligen Geist dienen, im Heiligen Geist Gaben zu praktizieren, die keine Apostel waren. So, die Gaben waren nie beschränkt auf die Apostel. Ja? Ananias, nicht der tot umgefallen ist, der andere, der Jünger. Ja? In seiner stillen Zeit hörte ein Wort der Erkenntnis. Ja? Oder Wort der Weisheit viel besser. Ja? In diese Straße, da gehst du hin und da wohnt der Saulus und da gehst du jetzt hin und das wird passieren. Das ist ein Wort der Weisheit. Der war nur ein Jünger, das war kein Prophet. Wenn heute einer sowas kann, Straße und Hausnummer, denkt, boah, ein Prophet. Das haben damals normale Jünger gemacht. Also das ist schon mal verkehrt, dass die Gaben an den Dienst der Apostel geknüpft waren. Das ist schon vom Neuen Testament verkehrt, von der Kirchengeschichte ohnehin. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen, quer durch alle Jahrhunderte. Es gab immer kleine Gruppierungen, die an den Heiligen Geist und an die Geistesgaben geglaubt haben und die auch erlebt haben. Ja? Ob wir jetzt, jeder Einzelne, alle Gaben empfangen kann, das denke ich nicht. Aber Gott hat bestimmte Gaben, in denen er dich gebrauchen will. Und etwas, was für uns alle ist und was sozusagen der Start ist, ist diese wunderbare, dieser Segen, dieses Geschenk in Sprachen zu beten. Und daraus kommt Weissagung Und das ist der Schlüssel für vieles andere, was Gott da noch vorhat. Ja? Okay, ob jeder Einzelne alle neuen Gaben empfangen kann, ich denke eher nicht. Aber Gott kann uns gebrauchen. Ich glaube sowieso nicht so sehr an diese Terminologie, ich habe eine Gabe, sondern Gott benutzt bestimmte übernatürliche Manifestationen durch mich zum Segen anders. Das ist nicht, ich habe die, aber ich will dem Heiligen Geist zur Verfügung stehen und er dient durch mich, ja, zum Segen für andere. Ja, wenn Christen sagen, ich habe die Geistesgabe, ich habe die Geistesgabe, mir wird schon komisch irgendwie. Okay. Wer sich mit dieser Frage weiter beschäftigen will, es gibt gute Literatur aus charismatisch, sauber wissenschaftlich-akademischen Kreisen, die zeigen anhand der Bibel, dass niemals die Geistesgaben aufgehört haben. Ich denke da an so gelehrte Leute wie Sam Storms aus Amerika, ein Baptist, sehr gesund, sehr klar, Craig Keener, Michael Brown, es gibt einige, die darüber gearbeitet haben und fundiert biblische Antworten gegeben haben auf diese Frage. Das einzige Argument, was immer benutzt wird, mit dem man sagen will, die Gaben haben aufgehört, ist 1. Korinther 13. Und da heißt es, wenn das Vollkommene kommt, dann hören die Gaben auf. Und ihre willkürliche Definition von dem Vollkommenen ist der abgeschlossene Bibelkanon. Nichts aus dem Text geht hervor, dass es das ist, sondern das Vollkommene ist, wenn wir in der Ewigkeit sind, wenn wir Jesus so sehen, wie er ist. Das ist das Vollkommene. Der Text sagt es ganz klar. Aber man will es einfach so hinbiegen und man behauptet, das ist das Vollkommene. Und deswegen seit dem Abschluss des Bibelkanons gibt es keine Geistesgaben mehr. Das ist eine völlig willkürliche Interpretation und auch ein Missbrauch der Schrift. Okay. Erstmal einen Schluck. Mein Zwiespalt gleich Zerrissenheit. Geschwister heben Israel in den Himmel, andere sehen Israel auf Abwägen. Was ist Israel, David oder Ahab? Ich weine über die Situation, wie sie ist. Im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11, gibt Paulus klare Lehre über, wie wir als Christen zu Israel zu stehen haben, was Israel ist und was unsere Verantwortung ist. Und leider gibt es diese Israel-Fans, die mit Kippa rumlaufen und immer nur Shalom und Shalom und mit den Fahnen wedeln und alles. Und die schaden der ganzen Sache, weil das so lächerlich ist, so absurd ist. Ja, sie versuchen auch dann jüdisch zu leben, sie halten die Feste und essen koscher. Hallo, wir sind keine Juden. Und es ist sowas von deutlich im Neuen Testament, wir sind nicht unter dem jüdischen Gesetz. Wir sind nicht. Das ist absolut klar, ein für alle Mal beschrieben in der Apostelgeschichte 15. Von den Heidenchristen, das sind ja wir, wird nicht erwartet, dass sie jüdisch leben. Und deswegen ist das Unfug, dass jemand, der kein Jude ist, sich jetzt eine Kippa aufsetzt oder anfängt, koscher zu essen. Ich meine, er kann essen, was er will. Aber das Problem ist, das wird schnell ein Gesetz, das auf die anderen gelegt wird. Da gibt es spezielle messianische Gemeinden, die gar nicht aus Juden bestehen, aber irgendwie so Israel Hyperfans sind irgendwie, und da wird dann alles auf jüdisch gemacht und wir singen nur noch jüdische Lieder und all diese Dinge. Das halte ich für völlig verfehlt und extrem. Auf der anderen Seite ist die Ersatztheologie, Israel hat keine Bedeutung mehr, die Kirche ist jetzt das neue Israel und wir haben mit Juden nichts mehr zu tun, die Verheißungen sind vorbei, die sind alle von Israel auf uns übertragen. Das ist genauso falsch. Ja, Gott hat einen Plan mit Israel und er wird den Überrest erretten. Ganz Israel wird errettet werden, aber ganz Israel ist nicht jeder, der heute im Land Israel lebt. Da leben ja auch viele Araber, was viele vergessen. Sie sind Israelis, aber keine Juden. Ja, sondern es gibt einen heiligen Überrest, die werden den Messias erkennen und auch den Messias einladen. Und er wird kommen, wenn sie ihn anrufen und ihn willkommen heißen. Und wir haben eine Verantwortung, für sie zu beten, sie zu segnen und eben nicht in diese Extreme zu gehen und sie abzuschreiben oder sie in den Himmel zu heben und irgendwelche Folklore dazu veranstalten, was völlig sinnlos ist. Es gibt Extreme auf beiden Seiten. Und es gibt die biblische Mitte und das wird beschrieben in Römer Kapitel 9 bis 11. Eine wichtige Passage, wo Paulus über unsere Verantwortung spricht. Okay, wichtiges Thema. Ha, da haben wir es wieder. Dürfen Frauen in der Gemeinde predigen? Erstmal möchte ich sagen, dass das ein Thema ist, über das wird seit Jahrhunderten gestritten. Ich behaupte nicht, dass meine Sicht die richtige ist, aber ich erkläre meine Sicht. Und entweder du bist damit einverstanden oder du siehst das ganz anders. Friede, Bruder. Kein Krieg. Ja, wir haben uns lieb. Das ist ein Thema, da darf man verschiedener Meinung sein. Ich habe Gründe, warum ich in dieser Meinung so denke. Du hast Gründe, so Frieden. Also, was sagt Paulus? Ich gestatte einer Frau nicht zu lehren und dann kommt kein Punkt- und Themawechsel, sondern der Satz geht weiter und dass sie sich über den Mann überhebe. Ich verstehe das so, die Gefahr besteht für eine Frau, die nicht in Unterordnung unter ihren Mann und unter die Gemeindeleitung ist, diesen Dienst des Lehrens oder Predigens zu missbrauchen und sich über den Mann zu erheben. Die Betonung ist, sich zu erheben über den Mann. Deswegen glaube ich, du kannst jetzt mich steinigen, eine Frau, die ihrem Mann untergeordnet ist, wenn sie verheiratet ist, und den Ältesten darf jeden Dienst in der Gemeinde tun. Lehre, Predigt, Seelsorge, Befreiungsdienst, Kinderdienst, Büro, Fürbitte, was auch immer. Das ist meine Überzeugung, weil wir außer Acht lassen, worum es Paulus wirklich geht. Wenn das erste weg wäre, der zweite Teil ist doch verbunden mit dem ersten. Es macht doch keinen Sinn, wenn Paulus sagen würde, ich gestatte nicht einer Frau, sich über den Mann zu erheben. Ja, logisch, warum muss man das erwähnen? Das ist ja schon klar, wie die Ordnung ist in der Gemeinde und in der Familie. Es macht doch ein solcher Satz, ich gestatte einer Frau nicht, sich zu erheben. Sie erhebt, kann sich erheben durch eben diesen Predigtdienst, ohne in dieser Unterordnung zu sein. Da ist die Gefahr. So verstehe ich das. Ich weiß, andere, auch Brüder, die ich schätze, sehen das anders. John Piper zum Beispiel, ein Mann Gottes, zu dem ich sehr hochschaue, der sieht das anders. Okay, legen wir es beiseite, warten wir ab. Eines Tages wird es Klarheit geben, spätestens wenn wir beim Herrn sind. Ja? Und wir haben schon die Schriftstelle gehabt, Frauen sind Lehrerinnen des Guten. Lehrerinnen. Ja, aber die dürfen ja nicht lehren. Ja, aber das sind sie, Lehrerinnen des Guten. Dann sagt man, ja, aber da lehren sie die Frauen. Darum geht's nicht. Es geht um, was sie tun. Sie lehren. Ja, Aquila und Priscilla. Sie nehmen Apollos, der ein brennender Mann Gottes war, aber dem noch Defizite anhängen in der Lehre, nehmen ihn beiseite und legen ihm den Weg des Herrn näher aus. Und das heißt, Priscilla und Aquila lehren ihm oder legen ihm den Weg. Beide lehren, sagt es ja nur ein Gespräch, darum geht's nicht, sie lehren. Sie erklären Wahrheit. Ob das zu einem ist, zu fünf oder zu Kindern oder zu 5000, das spielt doch keine Rolle. Es geht darum, was tun sie? Und wenn sie das tun, aber eigentlich gar nicht tun dürfen, müsste es irgendeinen Hinweis geben. Und der Heilige Geist war betrübt über ihren Ungehorsam und das hatte Konsequenzen. Oder irgendwas musste da noch einen Kommentar geben. Ich kann nur ja verstehen, sie hat gelehrt, Apollos war gesegnet, gut ist, kann doch nicht sein. Ah ja, was ist verkehrt an der Hütte? Vieles. Das Grundproblem ist dieser Roman der Hütte. Weißt du mal, wovon ich spreche? Ja? Was vor vielen Jahren mal eine große Welle gemacht hat, aber heute immer noch so rumgeistert. Dieser Roman erhebt den Anspruch, ein korrektes Bild von Gott zu zeichnen. und verfehlt diesen Anspruch komplett. Es wird ein Jesus beschrieben, der nicht der Jesus der Bibel ist. Ich gebe nur ein Zitat und mehr brauchst du nicht zu wissen. Dieser Hütten-Jesus sagt angeblich, also so ist im Text, mein Lieber, wir haben niemals etwas von irgendeinem Menschen erwartet. Ist das so? Hat Gott keine Erwartungen an uns? Klar hat Gott Erwartungen. Gott gebietet alle Menschen auf dem ganzen Erdkreis Buße zu tun. Ist das eine Erwartung? Aber eine sehr starke Erwartung. Ja? Und das sind diese Verwirrungen. Ja? Das ist eine christliche Gesprächsgruppe. Der Leiter fängt an mit dem Opener und sagt, okay, lass uns mal drüber nachdenken, welche Erwartung hat Gott von uns? Der Erste, der sich meldet, sagt, also bei einem liebenden Gott von Erwartung zu sprechen, das fällt mir schwer. Wo kommt diese Idee her? Von Hütte, nicht von Bibel. Gott hat Erwartungen, natürlich. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Dass er uns Kraft gibt, heilig zu leben, ist eine andere Sache. Aber erstmal müssen wir diese Erwartung akzeptieren und bejahen. Bitte?
Hier kam noch die Frage, ob Film oder Buch oder ob jetzt beides gemeint ist.
Ich verstehe so schlecht.
Film oder Buch, das gibt es ja beides. Und die Frage ist, worauf das sich jetzt bezieht, ob Film oder Buch oder beides.
Also ich beziehe mich, den Film habe ich nicht gesehen und den werde ich mir nicht anschauen, ich beziehe mich auf das Buch. Habe gehört, der Film soll nicht viel besser sein als das Buch. Aber ich habe mir das Buch gekauft für teures Geld, um diese Zitate rauszufischen und habe ganze Teachings darüber gemacht mit vielen Originalzitaten. Nur das eine ist mir hängen geblieben, auswendig jetzt. Und das habe ich gerade zitiert. Und wenn du an einen Jesus glaubst, der keine Erwartung an uns hat, dann muss ich sagen, sorry, du glaubst an den falschen Jesus. Und die Bibel sagt es am Ende, werden viele falsche Jesusse gepredigt werden. Und der Hütten-Jesus ist einer von diesen. Ein falscher Jesus. Es ist nicht der Jesus der Bibel. Und das ist falsch an diesem Buch. Auch wenn da nette Menschenweisheiten drin sind und Betonung auf Vergebung und so weiter. Aber das ist immer die Taktik des Feindes. Unter nette, akzeptable Speise wird ihm eine gehörige Portion Gift beigemengt. Und dann kommt das dabei raus. Bei einem liebenden Gott von Erwartung zu sprechen, fällt mir schwer. Wo hat er diesen Blödsinn her? Aus dem Buch, genau aus dem Buch. Ja. Okay, das ist dazu. Und ansonsten müsste ich nochmal nachschauen. Ich habe noch viele andere Zitate, die auch einfach theologisch nicht haltbar sind. Aber dieser eine reicht ja schon. Das ist ein Jesus, den kennen wir nicht aus dem Buch. Hast du was gegen Joyce Meyer? Nein. Wo kommt diese Frage her? Habe ich jemals mich negativ geäußert über Joyce Meyer? Ich habe wenige Predigten von ihr gehört. Meine Frau hat deutlich mehr gehört. Ich habe nur ein paar gehört und brauchte Gnade, um über Äußerlichkeiten hinwegzugehen, Facelifting und verschiedene Amerikanismen und so weiter. Aber wenn du ihre Message anschaust, was ist ihre Message? Halt deine große Klappe, diene, vergebe, gib deinen Zehnten, segne, vergib und fang wieder von vorne an. Das praktische Leben in der Nachfolge ist ihre Botschaft. Ich habe nichts gehört, wo ich sage, meine Güte, wo hat sie denn das her? Aber wie gesagt, ich habe wenige Sachen gehört. Es gibt sogar ein Buch, was ich auch in Jüngerschaft empfehle, Das Schlachtfeld der Gedanken. Ein sehr gutes, sehr praktisches Buch, was ich immer empfehle, wenn einer wirre im Kopf, ja, dass er dann lernt, irgendwie zu ordnen und Herrschaft zu übernehmen. Also ich weiß nicht, wo die Frage herkommt, ob ich was gegen Joyce Meyer habe. Nein, ich habe nichts gegen sie. Es ist eine Frau, die Gott gebraucht hat, Millionen von Frauen auf der ganzen Welt zu segnen. Und ich ziehe meinen Hut. Und Gott hat sie durch diese schlimmen Erfahrungen des Missbrauchs gehen lassen. Und jetzt kann sie vielen helfen, in diesen Dingen jetzt mit Vergebung und mit innerer Heilung umzugehen. Und ich finde das wunderbar. Und dass die in jeder Fernsehsendung ein neues Kostüm trägt und dreimal Facelifting gemacht hat, das ist doch kein Kriterium für einen Dienst. Ich bitte dich. Ja? Und vielleicht noch ein bisschen andere Amerikanismen. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Puh. kann man Bibelstunden, Gottesdienste und so weiter in einer Gemeinde besuchen, in der die biblische Arbeitsteilung und Hierarchie, also Älteste, Lehrer, geistliche Diakone, nicht exakt umgesetzt ist. Durchaus. Als Neubekehrter durchaus. Und du kannst da einige Jahre lernen und dann ist es möglich, dass irgendwann der Herr dich umtopft. Aber ich würde nicht von vornherein sagen, das geht überhaupt nicht. Geh dahin, halt deine Klappe, diene, mach dich nützlich, mach du dein eigenes Bibelstudium und geh nicht hin. Ich war beim Henkel im Seminar, Pastor ist unbiblisch und ihr habt keine Ältesten, na, hier ist nicht die Ordnung Gottes, ich gehe jetzt. Bitte nicht, und mir das Ding in die Schuhe schieben. Bitte nicht. Wir sind in einem Prozess und es gibt viele gesegnete Pastoren mit einem guten Herzen, die viel Segen verbreiten und die trotzdem noch in ihrem alten Denken sind, an die One-Man-Show glauben und trotzdem einen guten Dienst machen. Ja? Aber das heißt nicht, wenn Gott diesen Dienst segnet, das ist jetzt der Wille Gottes. Der Wille Gottes steht in diesem Buch und wir machen keine Erfahrungstheologie. Ja, der lehrt komische Sachen, aber Gott tut Wunder durch ihn, dann muss das ja alles in Ordnung sein. Wann hören wir mit diesem Blödsinn mehr auf? Wenn wir einen Dienst beurteilen wollen, dann beurteilen wir nach Charakter, nach Demut und nach biblischer Korrektheit. Danach beurteilen wir Dienste. Und wir können von Diensten profitieren. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin überaus gesegnet durch den Dienst von John Piper. Und er glaubt nicht, dass Zungenreden für alle ist. Und er spricht nicht in Zungen. Aber seine Predigten über Leidenschaft für Jesus, Gott erkennen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das ist mit das Kostbarste, was ich kenne. Und ich ehre ihn dafür und ich ziehe davon und sage nicht, ja, Zungenrede ist der Punkt, der glaubt daran nicht, pff, alles Quatsch. Lass uns doch mal ein bisschen locker werden, besonders als Deutsche. Wir sind schnell dabei, wenn es nicht so ist, wie wir meinen, wie es sein soll, Irrlehrer. Wir dürfen nicht so vorschnell mit diesem Label irgendwie umgehen. Ja? Ich habe schon gesagt, Entrückung vor der Trübsal und solche Sachen. Aber das geht hier weiter. Zum Beispiel in einer evangelischen Gemeinde, in denen es beispielsweise keine Älteste gibt, aber einen im Grunde alleinbestimmenden Pastor, der zwar gottesfürchtig und bibeltreu ist, aber ohne weitere Instanzen innerhalb der Gemeinde ist, denen gegenüber er sich rechtfertigt. Das mag ein paar Jahre gut gehen. Die Gefahr, dass das in Autoritätsmissbrauch und Manipulation ausartet, ist riesig groß. Das betrifft aber nicht nur Pastoren in der Landeskirche, das betrifft auch pfingstlich-charismatische Pastoren. Es braucht diesen Check, es braucht diese Kontrolle im guten Sinne, um im Balance zu bleiben. Ja, und gerade in den letzten Jahren, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sind ja viele Dienste gescheitert, ans Licht gekommen, als korrupt offenbar geworden, weil über Jahre da diese Korrektur gefehlt hat. Falsche Unterordnungslehre, One-Man-Show und all diese Dinge. Ich weiß nicht, ob euch Rafe Zacharias ein Begriff ist, ob euch Mike Bickel ein Begriff ist und manche andere, der Morrison, die hier nicht so bekannt sind und so weiter. Da ist im Moment mächtig was im Gange in Amerika und da ploppt ein Ding nach dem anderen hoch und große weltumspannende Dienste werden auf einmal ans Licht gezerrt durch Gott. Und da kommen Dinge zutage, die einen nur das Grausen irgendwie lehren kann. Und mein Verdacht ist, es dauert nicht mehr lange, bis das nach Deutschland kommt. Das Gericht fängt an am Hause Gottes. Wir werden hier Dinge erleben und werden sehen, wie Dinge ans Licht kommen über Missbrauch, Clergy Abuse und diese ganzen Sachen, wo wir sagen, ja, das hätte ich ja nie gedacht. Das schockt mich jetzt aber. Und wir setzen unser Vertrauen auf dieses Buch und auf den Autor dieses Buches und nicht auf unseren Lieblingsprediger, der dann fällt. Und jetzt bin ich aber ganz enttäuscht. Nein, Menschen können uns nicht enttäuschen. Wir setzen unser Vertrauen auf Jesus und der enttäuscht uns nie. Ach, hier geht's noch weiter. Frage 2. Wie kommt Josef Prinz auf die Idee, der Heilige Geist würde einen Gläubigen nach der Taufe, Lebensübergabe an Jesus etc. nicht mehr zurechtweisen und konfrontieren? Ja, das hätte ich auch gerne gewusst.
Darf ich mal was fragen? Hast du das gehört, dass er das so gesagt hat?
Nein, ich kann dir das habe jetzt meinen Computer im Quartier, kann dir das schriftlich zeigen in seinem Buch Destined to Reign, wo er das schriftlich sagt. Und bis zum heutigen Tage, obwohl er konfrontiert worden ist von Michael Brown und anderen, hat er das nie widerrufen. So, das gilt immer noch. Und dieses Buch ist immer noch erhältlich. Und ich kann dir die Passage, die Seite sagen, du kannst dir das anschauen, schriftlich. Das ist kein Gerücht, das nicht vom Hören sagen. Das habe ich von ihm selber schriftlich in seinem Buch. Auf Englisch, im englischen Original, dass keiner sagen kann. Gut, aber an der Stelle ist die deutsche Übersetzung ziemlich identisch und präzise. Und das ist auch im deutschen Buch, ist das so. Wie er zu diesem kommt, wie er zu diesem Idee kommt, ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall ist diese Idee brandgefährlich. Bitte?
Er hat sonst ein gutes Wort, also,
ja.
Wo man auch mal ein bisschen... Also ich finde,
aber das ist ja kein kleiner Fehler, das ist ja etwas ganz Grundlegendes. Das ist ja nicht irgendwie gleichzusetzen mit der glaubt noch an der Entrückung vor der Trübsal, sondern wenn der Heilige Geist nicht mehr von Sünde überführt, wie kommt dann überhaupt Heiligung zustande? Und wie gehst du dann um, wenn dir bewusst wird, auweia, ich habe was falsch gemacht, Teufel, geh hinter mich. Weil es ist ja nicht der Heilige Geist. Du musst ja glauben, es war der Teufel, der Verkläger der Brüder. Also widerstehst du, durch diese Lehre lernst du, Überführung zu widerstehen. Misszuverstehen, misszudeuten und zu widerstehen. Und deswegen führt diese Lehre zu interessanten Beobachtungen, dass Leute, die mal gerade gegangen sind, auf einmal wieder rückfällig werden mit Rauchen, mit dies, mit jedem, weil... Ist alles egal, ist Gnade, ist schon alles gelaufen. Interessiert Gott nicht, muss dich auch nicht interessieren. Das sind die praktischen Konsequenzen aus dieser Lehre. Und wie gesagt, in Jüngerschaft, bei mir ist Joseph Prinz out, auf der schwarzen Liste. Wissend, dass er manche gute Dinge sagt. Aber dieselben guten Dinge finde ich unvermischt mit Gift bei anderen guten Lehrern. Derek Prince, David Boston oder was weiß ich. Und warum einen Unerfahrenen an Giftspeise nippen lassen mit der Gefahr, dass er sich vergiftet? Warum? Ich habe Verantwortung. Er verpasst nichts, wenn er den von der Liste nimmt. Er verpasst nichts. Es gibt keine wesentlichen Offenbarungen, die du bei Joseph Prinz lernst, die kein anderer gebracht hat. Das gibt es nicht. Okay.
Also würdest du, wenn man eher wegschmeißt?
Hey, hier ist das ist schon die letzte. Bitte, was?
Also würdest du solche Bücher wegschmeißen? Ich habe zu Hause.
Ja, die haben noch einen Heizwert. Ich hoffe, du hast einen Kamin. Nicht auf eBay verkloppen. Nee.
Dann würde ich ja andere wieder verführen.
Bitte?
Dann würde ich ja wieder andere verführen, wenn ich die jetzt verkaufe.
Genau, deswegen verbrennen. Ja? Und wer einen Kamin hat, ist dann im Vorteil. Ist es, hier kommt noch die letzte Frage, lieben. Haltet noch einen Moment aus. Auch eine interessante. Ist es möglich, neutestamentliche Gemeinde zu gestalten mit den Pflichten, Regularien von Vereinssatzungen? Ah, diese Frage kommt mir bekannt. Die ist mir schon öfter gestellt worden in ähnlicher Weise. Also die geht so, Verein ist ja vom Staat und da machen wir Kompromisse und das ist dann nicht richtig. Ein Verein ist für mich ein Vehikel. Ein neutrales Instrument, um hier praktische Dinge zu machen, Räume anzumieten, Personal anzustellen und so weiter. Sollte es, was sehr gut möglich ist, in naher Zukunft dahin kommen, dass im Verein Auflagen gemacht werden, die mich hindern, biblische Prinzipien zu leben, bin ich sofort draußen. Wir haben auch einen e.V., ja, aber bis jetzt hat es nie einen Konflikt gegeben in unserer geistlichen Ausrichtung, in unseren Werten, in unserer Arbeit, die mit Verein nicht in Übereinstimmung bringen. Ja, genauso wie wir Computer oder Laserdrucker benutzen, das sind einfach Instrumente, die machen uns das Leben einfacher. So können wir auch einen Verein benutzen. Einfach, weil es uns praktisch hilft. Ja, versuch mal als Privatperson Räume anzubieten, das ist nicht so einfach. Ja, oder dann Leute anstellen. Da kommt es schon in große Probleme. Ja? Okay, also das ist ein Vehikel. Und solange es nicht kollidiert mit biblischen Werten, sehe ich kein Problem. Sobald es kollidiert, bin ich draußen. So, das ist meine Antwort. Sehr pragmatisch.
Gemeinnützigkeit spielt da auch noch manchmal eine Rolle, weil da wird es ja empfindlich, ne? Bei Steuern.
Ja, okay. Dazu muss man wissen, dass die Steuerersparnis für deine gemeinnützigen Spenden nicht großartig ins Gewicht fallen. Ein bisschen kriegst du wieder, aber nicht sehr viel. Aber viele Leute ist diese Spendenbescheinigung wichtig. Und ich sage, du, nachher werden wir ohne Verein arbeiten, dann werden wir sehen, die Spreu teilt sich vom Weizen. Wer wirklich unseren Dienst tragen will und sagt, ja, aber dann kriege ich keine Spendenbescheinigung. Ja, dann kriegst du keine Spendenbescheinigung. Mach die Entscheidung, was du willst. Ist es dir wert, unseren Dienst zu unterstützen oder nicht? Ja, es ist schon eine gewisse Problematik mit dieser Gemeinnützigkeit, weil der Trick ist vom Finanzamt, der wird immer rückwirkend anerkannt. Also du kriegst jetzt die Freistellungsbescheid, du bist gemeinnützig für die letzten 3 Jahre. Rückwirkend. Wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast, sagen wir mal als Verein, du hast eine alleinstehende Mutti im guten Glauben unterstützt, ihr Auto ist kaputt, sagst, hey, wir haben das Geld, wir kaufen ein neues Auto und du lässt das über Gemeindekonto laufen. Deine Gemeinnützigkeit ist futsch. Weil du darfst nicht Privatpersonen unterstützen, auch wenn die in Not sind. Auch als christlicher Verein, du darfst das nicht. Da musst du andere Wege finden und die gibt es, problemlos. Ja? So, du machst einen solchen Fehler, du verlierst die Gemeinnützigkeit und was macht das Finanzamt? Sagt, rückwirkend die letzten 3 Jahre ist deine Gemeinnützigkeit futsch und 50% deiner Spendeneinnahmen kannst du jetzt dem Finanzamt überweisen. Das kann schnell ins Geld gehen. Ja? Also man muss da sehr genau sein und man muss wissen, was geht und was nicht. Und ich glaube, heute einen Verein zu führen ohne Steuerberater ist nicht möglich. Du brauchst wirklich die Expertise eines Steuerberaters, weil sich andauernd die Dinge ändern. Und er ist in der Fortbildung und er weiß, was aktuell geht und was nicht. Und er kann dir sagen, hey, das kannst du nicht machen oder das kannst du machen und so weiter. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ja, weil 50% von 3 Jahren rückwirkend, da kannst du schnell Konkurs anmelden, eventuell. So, ihr Lieben, wir haben es wirklich geschafft und sind bei 5:30 Uhr.